So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Z hoch 3, Zukunft zum Zuhören. Wie die meisten von euch schon wissen, ist mein Name Mirja Eckert und ich bin wieder hier gemeinsam mit Eike Wenzel und Klaus Gautier zur neuen Podcast-Folge, um zukunftsrelevante Themen unserer Zeit zu diskutieren. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, morgen.
Wir haben uns heute zusammen Großes vorgenommen, denn wir werden mal die Zusammenhänge zwischen Sport, insbesondere der stattfindenden Fußball-EM und den Bereichen Politik und Wissenschaft gemeinsam durchleuchten und auch zusammenbringen. Meine Einstiegsfrage für sozusagen als kleiner Icebreaker bei uns, ich bin total neugierig, wie findet ihr die EM? Wir sind jetzt in den letzten Zügen, das Halbfinale steht an, beziehungsweise die Finalgegner, der erste steht schon, nämlich Spanien ist schon bei uns heute zur Podcastaufnahme festgesetzt. Und ja, wie findet ihr die EM bisher?
Also in Frankfurt ist die Stimmung in den Straßen sehr verhalten. Und zwar nicht erst seit die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist, auch vorher. Das hielt sich doch stark in Grenzen. In Geislingen, also an dem Hochschulstandort, wo ich häufig bin, da war deutlich mehr los. Selber weiß ich nicht, finde ich diese EM sportlich, fußballerisch noch nicht so spektakulär, wie ich mir das gewünscht hätte. Es hat doch sehr viel Taktik dabei und wenig Spektakel. Eike?
Ja, die Leute denken ja sofort, dass sie nach zwei, drei Spielen in der Vorrunde irgendwelche Trends raushauen müssen. Also die sehe ich auch nicht. Das Geläuf in Frankfurt im ehemaligen Waldstadion, Klaus, ist offensichtlich sehr schlecht. Also unser Staatsmann Julian Nagelsmann hat sich heftig beschwert. Darauf kann man keinen modernen Fußball spielen. Vielleicht liegt es daran, dass ihr in Frankfurt nicht so gut gelaunt seid. Ich habe in Stuttgart ist wirklich so ein bisschen Euphorie. Und die haben ja auch so durch den Erfolg des VfB tatsächlich ein gutes Jahr hinter sich. Was jetzt bei der EM passiert, ist natürlich, sonst hätten wir jetzt hier diesen Podcast nicht gemacht, ist natürlich hochpolitisch. Also es melden sich alle zu dieser EM. Wir hatten zwischendrin, nach Ende der Vorrunde, war kurz in Frage gestellt, ob Frankreich noch in der EU sein wird, ne? Wahlthematik. Und insofern merken wir, dass auch das Thema Sport und Fußball natürlich hochpolitisiert wird. Wenn irgendwas mit der türkischen Mannschaft passiert oder die ins Viertelfinale kommen, so war es, ne? Viertelfinale, dann kommt Erdogan mit dem ehemaligen deutschen Fußballweltmeister Mesut Özil. Alles hochbrisant, alles hochpolitisch.
Ja, du hast jetzt echt schon so viele Themen reingebracht und ich glaube, in der Wahrnehmung da draußen kann man wirklich auch unsere Motivation des heutigen Themas ganz klar wahrnehmen. Da draußen passiert was und es gibt einen Zusammenhang zwischen Sport, Politik und ich sage auch dazu Wirtschaft, da reden wir sicherlich auch noch drüber. Und es ist eben aus meiner Sicht nicht nur metaphorisch, sondern es ist irgendwie auch plausibel, dass diese Spannungen, die wir da gerade auch erleben in der politischen Ebene und die Diskussion allgegenwärtig sind und sich nicht nur auf den Sport, sondern auch auf die Menschen übertragen. Und in der Vorbereitung, ich weiß nicht, wie ihr euch vorbereitet habt auf die heutige Podcast-Folge, habe ich mir mal so historische Verbindungen zwischen Sport und Politik angeschaut und wollte da jetzt gar nicht über Jahrzehnte hinweg zurückgreifen, sondern werf mal hier in den Raum Regenbogenbinde bei der EM 2021. Das ist für mich ein sehr prägnantes politisches Beispiel, wo wir gemerkt haben, wie Sport und Politik da auch zusammenkommen.
Ja, ich mache gerade die Mundzug-Geste, die dann danach kam, deswegen habe ich jetzt nichts gesagt.
Eike, du wolltest gleich was dazu ergänzen oder fällt dir vielleicht noch ein anderes Thema ein?
Ja, ist ja eine gute Frage. Also das war ja in Katar so, dass irgendjemand dachte, bei den Sportverbänden, eigentlich sind wir ja gar nicht politisch, aber jetzt haben wir eine politische Situation und wir müssen uns vielleicht mal bekennen. In der Werbung ist ja auch sehr viel von Diversität und Buntheit zu sehen und dann setzen wir uns halt mal dafür ein. Und dann ist es aber so, dass man Politik und eine Haltung zu Politik auf Sportler überträgt und diese Sportler tatsächlich instrumentalisiert hat. Also sie wirklich mit der Binde, mit der Thematik vor den Karren gespannt hat. Und es hat sich dann auch gezeigt, dass der DFB, ich rede jetzt über die WM in Katar vor zwei Jahren, dass der DFB sich auch seiner Sache nicht sicher war, aber merkte irgendwie, in politisierten Zeiten müssen wir uns irgendwie positionieren. Und das Ergebnis war, dass es völlig in die Hose gegangen ist. Also vor dem ersten Spiel wurde nur über Politik geredet und die Sportler gerieten in Stress, weil sie sich positionieren sollten und das eigentlich gar nicht konnten. Und es wurde intensiv diskutiert. Und mir kommt es immer so ein bisschen so vor, dass der DFB, der größte Sportverband der Welt, glaube ich, nach wie vor finanziell klamm, dass der so ein bisschen da in eine Rolle reingeschoben wird, mit der er nicht umgehen kann, also die ihm schwerfällt und damals auch den Fehler gemacht hat in Katar, dass er wirklich versucht hat, die Verantwortung als Verband in dieser politisierten Situation, Arbeitskräfte in Katar kommen bei den Arbeiten zur WM ums Leben und so weiter und so fort, dass er da keine klare Haltung entwickeln konnte und es einfach auf die Sportler übertragen hat und damit fuhr die WM gegen die Wand.
Ich würde sogar sagen, das ist schon viel, viel früher passiert, nämlich, dass man überhaupt die WM nach Katar vergeben hat. Das ist eigentlich schon der erste Sündenfall. Also wenn ich mich für Diversität und so weiter ständig aus dem Fenster lehne, dann, also ich habe auch nachgeguckt, der DFB hat in seiner offiziellen Satzung stehen, dass er parteipolitisch und religiös neutral auftritt, aber gegen menschenverachtende, diskriminierende, verfassungsfeindliche und so weiter Bestrebungen sich positioniert. So, und das müsste er dann eben glaubwürdig machen. Und das funktioniert halt nicht, wenn man erst irgendwie in so ein Land die WM vergibt und dann dort versucht, glaubwürdig gegen menschenverachtende, diskriminierende etc. Bestrebungen sich zu positionieren. Das kann nur schiefgehen. Das ist genauso wie mit der Regenbogenbinde, genauso wie wenn im Pride Month irgendwelche Unternehmen ihr Logo plötzlich bunt einfärben und danach passiert wieder gar nichts. Das ist Bullshit.
Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil jetzt nehmen wir mal Black Lives Matter Bewegung, maßgeblich entstanden in der Premier League und wurde ja dann auch in andere Sportligen mit transportiert, wo einzelne Athleten von Spielen auch als Zeichen des Protests dann aktiv waren, sich niedergekniet haben gegen Rassismus und Polizeigewalt. Und das finde ich ist schon ein positives Beispiel, was da ja im ersten Schritt in der amerikanischen Gesellschaft auch losgetreten wurde, ist schon ein Brett. Also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Um eure vorherigen Beispiele zu nehmen, Katar, schwierig, verpufft, die Regenbogenbinde, bin ich ein Fan davon. Dann haben wir ein positives Beispiel mit Black Lives Matter, aber trotzdem unterm Strich bei mir finde ich so wichtig, dass Sport und Politik nicht ineinander übergehen sollten, sondern ist echt für mich ein Statement, sondern der Sport Sport bleiben sollte. Auch wenn ich sehr verlockend finde, dass Meinungsbildner da draußen zu Sportanlässen Stellung beziehen, ja, rund um aktuelle Themen und über den Verband.
Aber du kannst es nicht mehr außen vor halten. Das haben wir ja gelernt. Also in Zeiten, in denen über Populismus versucht wird, Gesellschaften zu spalten, Gut und Böse herzustellen, musst du dich im Grunde zu allem verhalten. Dann wird plötzlich wieder alles politisch. Alles, was du tust. Die Gurke, die du kaufst, das Brokkoli, das du kaufst, ist das links oder rechts? An diesem Punkt sind wir ja mittlerweile. Und der Sport kann sich dem nicht entziehen. Und der Sport hat ja von seiner Herkunft, wir wollten nicht historisch reden, aber von seiner Herkunft ist er ja eigentlich was Paramilitärisches. Also ja, schon Disziplin und so weiter gewinnen fürs Land. War früher oder später klar, dass er sich positionieren muss. Und mit Katar, Klaus hat es eben schon angedeutet, war ja auch der Punkt, dass man sagte, können wir zur Menschenrechtssituation in diesem Land, müssen wir da nicht Stellung nehmen, wir wollen da jetzt ein großes Sportfest feiern. Und das Schöne in den ersten Wochen in Deutschland war ja eben hier bei der EM, dass wir zum ersten Mal wieder eine Sportveranstaltung hatten auf Weltniveau, was nicht in einer illiberalen Demokratie oder tatsächlich in totalitären Staaten stattgefunden hat. Ne? Und da sind wir mitten in dem Thema drin, dass eben Sport enorm politisch ist und dass Sport ein Brennglas unserer Gesellschaft mittlerweile ist.
Ja, ist schon spannend, weil ihr habt über DFB gesprochen. Die Verbände und Organisationen versuchen da ja schon eine neutrale Ebene irgendwo, ich sag, zu erhalten. Für mich ist da ein ganz dominierendes Beispiel das Olympische Komitee, das IOC. Für mich steht die Olympiade schon immer als Zeichen für einen Bereich, einen Zeitraum auch, wenn die Spiele stattfinden, wo einfach politische Demonstrationen untersagt werden, die auf olympischem Boden stattfinden. Und die Regel, die müssten wir ja dann mit dem, was ihr gesagt habt, gerade auch hinterfragen und diskutieren. Ist es richtig so, wie ich es verstehe?
Kannst du die Frage nochmal anders stellen? Ich habe sie nicht ganz verstanden. Worauf willst du hinaus?
Olympisches Komitee ist doch, und gerade die Olympischen Spiele sind stellvertretend eigentlich für die Neutralität und die, ich sag jetzt mal, ja, die Neutralität, dass keine politischen Aktivitäten stattfinden. Da legt das IOC ja Wert drauf. Da gibt es auch ein Regelwerk dazu, die Rule 50. Und das müssten wir ja dann jetzt auch hinterfragen mit dem, was wir bisher gesprochen haben. Wenn auch Eike sagt, hey, es lässt sich in der heutigen Zeit nicht mehr verwehren. Es gehört einfach zusammen.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also die Athleten oder die Zeit der Olympiade oder der Olympischen Spiele, Olympiade ist ja wohl die Zwischenzeit zwischen zwei Olympischen Spielen, die Zeit der Olympischen Spiele, da sollte Frieden herrschen und man sollte sich im friedlichen Wettbewerb begegnen. Jetzt ist es aber so, dass die wirtschaftlichen Interessen so fundamental und stark gegenüber Sport sind, dass diese Verbände das ja seit circa 40 Jahren längst verstanden haben, also was sie mit dem Sport für eine enorm heiße Ware in den Händen halten. Und deswegen gibt es reihenweise, also ein ganzes Regal lang gibt es Bücher über die Korruptheit des IOCs, des Olympischen Komitees. Darüber reden wir seit 20 Jahren. Und es ist nun mal so, wir haben eine politische Aufladung und jetzt hier bei der Europameisterschaft hatten wir diese Wahl in Frankreich so nochmal potenziert, dass Spieler eines Landes sagen, bitte wählt die Demokratie. Ja, und dass das Erste, was im Grunde der weltbeste Fußballer Kylian Mbappé machen musste, war eine flammende Rede zu halten, dass man demokratische Parteien wählt. Und ich glaube, es war auch eine wichtige Geste, die beim schlussendlichen Wahlentscheid geholfen hat. Und jetzt kommt noch ein ökonomischer Aspekt dazu, insofern, dass du heute Werbung im Fernsehen nur noch verkaufen kannst oder fast nur noch verkaufen kannst über Live-Sport. Das ist ein riesiges Geschäft, das ist ein riesiges Business. Im nächsten oder übernächsten Jahr wird die NBA, die Basketballliga in den USA, wird neue Fernsehverträge unterschreiben und sie werden trotz zurückgehender Einschaltquoten und trotz zurückgehender Zuschauer das Budget, also das Geld, das sie von den übertragenden Kanälen bekommen, verdreifachen. Das heißt, wenn irgendetwas im Sport, im Fernsehen noch funktioniert, wenn du noch relativ klassische Werbeprozeduren ablaufen lassen kannst, dann ist das im Sport. Ne? Und das potenziert nochmal die Bedeutung des Sports in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert.
Ich fürchte auch, dass du gar nicht in diesen unschuldigen Zustand, also in dem Sport findet Politik nicht statt, das ist eine Illusion. Das geht gar nicht mehr, weil die, also bleiben wir beim Fußball und bei dem Thema Rassismus. Das ist ja nicht so, dass die Fußballverbände sich das irgendwie ausgedacht haben. Ach komm, lass uns mal ein Thema suchen, wo könnte man sich denn mal irgendwie imageträchtig positionieren, sondern es gibt massiven Rassismus in den Stadien, in den Fans-Szenen. Wenn ich dann also dazu nichts sage, dann heißt das mit anderen Worten, das ist okay. Das geht ja nicht. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja, wenn in den Stadien irgendwie schwarze Spieler lautstark verhöhnt werden, dann kann ich ja nicht sagen, gut, ich bin unpolitisch und dann lassen wir das mal so laufen. Ja, also da muss ich mich irgendwie positionieren, ob mir das gefällt oder nicht. Und wenn ich auf der einen Seite, du hast den Kaepernick aus den USA mit seinem Kniefall als Beispiel gebracht. Dann hat Nike ihn zum Testimonial einer Werbekampagne gemacht. Dann haben die US-Amerikaner, jedenfalls die Trumpisten, ihre Nikes vor laufender Kamera verbrannt, als so, weil sie es nicht ertragen können, dass irgendwie eine US-Marke sich irgendwie gegen Rassismus stellt. Und am Ende ging es aber wieder gut aus für Nike. Sie haben dann am Ende sogar tatsächlich ihren Umsatz gesteigert, weil Promis sich dann wiederum für die Marke eingesetzt haben. Aber in diese dazu sagen, wir halten uns einfach raus, glaube ich, ist, das geht gar nicht mehr, das ist vorbei.
Ich tue mich immer noch schwer damit. Ich nehme das an, dass sie auch sagt, hey, egal ob die wollen oder nicht, es gehört einfach zum Zahn der Zeit, genauso wie die Kirche aus meiner Sicht auch Stellung zu aktuellen Themen beziehen muss, egal wie lang es die schon gibt. Gehört es einfach dazu und ist eng verbunden. Mir geht es aber schon auch darum, über die positiven und negativen Aspekte da nochmal zu sprechen. Auch wenn wir es wahrscheinlich nicht mehr stoppen können, birgt das Ganze ja auch gewisse Gefahren, wenn der Sport, der normalerweise für Respekt steht, für Offenheit, für Miteinander, gebraucht wird für Statements. Man kann positiv sagen, es bekommen Minderheiten eine Stimme und viele andere Sachen mehr, aber es polarisiert ja auch und es können gefährliche Strömungen entstehen, hin bis auch zu den berühmten Hooligans, wo ja in häufigen Fällen nicht nur das Spiel und die 90 Minuten im Vordergrund stehen, sondern auch politische Strömungen mitgelebt werden.
Die Frage ist ja, was ist hier Henne und Ei? Also was war denn zuerst da? Ich nehme jetzt neben dem Rassismus nochmal das Beispiel Homophobie. Also Es gibt noch immer weltweit 7 Profifußballer, die sich geoutet haben. 7 weltweit. Das heißt, das ist ein extrem homophobes Universum, dieser Profifußball. Und jetzt dann nichts zu tun und nichts zu sagen, also das kann ja irgendwie nicht die Lösung sein. Deswegen, es reicht natürlich nicht, jetzt irgendwie ein paar Regenbogenfarben irgendwo hinzumachen. Aber nichts sagen ist auch nicht, geht auch nicht.
Aber nochmal zu der Überlegung von dir, Mirja, ob metaphorisch oder ob es da kausale Beziehungen zwischen, also wir haben ja gerade versucht, so ein bisschen anzudeuten, die ökonomische Macht von Sport und von einzelnen Personen im Sport. Aber es hat andererseits tatsächlich wirklich auch eine wichtige metaphorische, symbolpolitische Bedeutung, weil diese 11 Spieler, die auf dem Feld stehen, für Deutschland, und die wir jetzt am Freitag zum letzten Mal leider gesehen haben, gegen die Spanier, sind wirklich eine Metapher, stehen als Teil für das Ganze, für die deutsche Nation. Und das ärgert ja die Populisten von der AfD fundamental. Also die sind in den Wochen der EM komplett aus dem Spiel, weil da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die ist Multikulti, die hat einen Trainer, der redet über Nachhaltigkeit, der redet über nachhaltige Prozesse. Wir haben einen Kapitän, der hat Migrationshintergrund und äußert sich in Pressekonferenzen wie ein Wissenschaftler. Jedenfalls redet er klüger als der Trainer, reflektierter. Und es zeigt, also da bekommen wir ja eine Metapher entworfen von einer Nation, wie es gelingen kann. Multikulti mit unterschiedlichen Menschen, bunte Zusammenstellung, jeder darf sich so präsentieren, wie er ist, und es funktioniert und wir gewinnen, wir überwinden Widerstände, alles das ist ja emotional da drin und deswegen laufen die Populisten ja Amok, ne? Also versuchen immer wieder so auch über lange Artikel in der Weltwoche überall zu sagen, das ist nicht mehr das Deutschland, und das, insofern merkt man schon, dass das ist nicht nur symbolträchtig, sondern da geht's wirklich, das ist Wahlkampf. Und Thema. In der Position finden sich dann aber unschuldige Sportler wieder oder der unschuldige, tugendhafte Sport. Und das macht es ja so prekär und so interessant.
Ich halte an den auch für mich kritischen Punkten daran fest. Lasst uns über Sportwashing sprechen, wo wirklich autoritäre Regime ja Sportveranstaltungen, egal ob es die EM, WM, Olympiade, was auch immer ist, nutzen, um ihr internationales Ansehen eigentlich zu verbessern. Haben wir vorher auch schon gehabt, wenn in der Wüste Fußball gespielt wird und von innenpolitischen Problemen eigentlich komplett abgelenkt wird. Das sehe ich als super kritisch, und da wird viel Geld investiert, von autoritären Staaten, um eigentlich ihre politische Legitimität zu stärken. Und das zahlt im größeren Rahmen, finde ich, auf das ein, was du gesagt hast, Eike, und auch nochmal diese Gefahr, wo ich auch dem Klaus seine positiven Beispiele echt schätzen möchte. Aber das ist schon
Sport ist ein Weichzeichner. Sport ist der Weichzeichner im Moment. Und illiberale Demokratien oder Despotien, wie immer wir es nennen möchten, nicht demokratische Staaten, merken, dass sie dadurch das, was sie was sie den Menschen im Alltag antun, damit weichzeichnen können. Sport ist ein großer Weichzeichner. Und kommt das Geldthema, das Investitionsthema hinzu? Es ist im Moment so, dass dieses Weichzeichnen durch den Sport ja wirklich mit Milliarden durchgesetzt wird. Also arabische Staaten kaufen Sportler, die kaufen ganze Ligen, die kaufen ganze Sportverbände, die haben einen alternativen Verband zu den PGAs, also zu dieser amerikanischen Golftour aufgebaut. Die fangen an, Alternativen beim Thema Radsport. In der Formel 1 sind sie längst drin. Sie fangen an, sich vom Golf in europäische Wettbewerbe hineinzukaufen. Also in der Basketball-Euroleague könnte in den nächsten 2 Jahren eine Mannschaft vom Golf spielen. Der europäischen Basketballliga. Ne? So, und das geschieht alles mit unfassbar viel Geld. Also die bieten, auf Deutsch gesagt, das ist jetzt keine Metapher, die bieten einem Golfspieler aus Irland 200 Millionen, wenn er in der Tour der Saudis mitspielt, und 200 Millionen, da wird sogar der Golfspieler schwach. Das ist unfassbar. Also die Menge an Geld, das, was Sportler ohnehin schon verdienen, wird jetzt nochmal übertrumpft. Und die Nationen, gerade in den Golfstaaten, es sind fast ausschließlich Nationen in den Golfstaaten, die das gerade betreiben, stellen sich so auf, dass sie den Sport tatsächlich mit Geld zuwerfen wollen und den Sport kaufen wollen. Das, was wir schon seit den 90er Jahren als Sport im Privatfernsehen, Fußball im Privatfernsehen zum ersten Mal erschienen, was wir damals schon befürchtet haben, Kommerzialisierung des Sports. Das war wahrscheinlich nie anders. Sport war schon immer kommerziell, auch schon in den 30er Jahren. Das passiert jetzt auf einem Niveau, was ich auch persönlich vor 5 Jahren nicht für möglich gehalten hätte.
Es geht in eine neue Dimension, da gebe ich dir recht, aber es ist vom Prinzip her nicht wirklich was Neues. Also was die anderen Milliardäre und Oligarchen seit Jahrzehnten machen, wenn du es kannst, weil du das Geld hast, und das ist halt dann so, dass die Golfstaaten einfach mehr Geld haben, dank unserer fossilen Abhängigkeit, dann machst du das, dann probierst du das. Und ich würde ja sogar vielleicht mal die kühne These wagen, dass wenn jetzt ein Katar oder ein Bahrain oder welcher Staat auch immer es tatsächlich nutzen würde, um zu sagen, wir müssen irgendwie attraktiv werden als Standort, wir müssen attraktiv werden als Tourismusregion, weil irgendwann ist das mit dem Ölgeschäft vorbei. Und wir präsentieren uns tatsächlich jetzt irgendwie als offen und liberal und so weiter, dann könnte man das meinetwegen auch, diese positive, ernst gemeinte Nachricht könnte man meinetwegen auch über Fußball und Geld transportieren. Aber das, was du Weichzeichnen nennst, ist ja leider tatsächlich das, dass man nicht wirklich ernsthaft vorhat, sich diesen Werten anzunähern, sondern eben zu vertuschen, was alles nicht so gut läuft.
Ich sehe es wie ihr, aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass die Integrität des Sports dadurch für mich total untergraben wird. Und was für mich auch, und das sehen wir auch wieder, immer wieder beim Fußball, was auch dazu gehört, ist, dass es schon fast so zu einer Entfremdung der Fans auch mitführt, wenn Dinge einfach nur noch gekauft werden, mal mit der Überschrift laufen lassen. Und ich finde auch, mit dem, was wir gesagt haben, werden soziale Ungleichheiten dadurch teilweise auch gefördert. Also auch mal die Seite der Medaille angeschaut. Es geht nicht nur um die Minderheiten, die der Sport mit vorantreiben kann und unterstützen. Auf der anderen Seite, so wie ihr es gerade gesagt habt, sind es auch die sozialen Ungleichheiten, die teilweise auch gewinnen. Und ich finde schon, dass Sportorganisation da auch was machen kann. Wenn wir jetzt mal so sagen, dem ganzen Überschrift geben, es ist, wie es ist und es lässt sich nicht mehr auseinanderhalten, ja. Aber ich kann schon in puncto Vergabekriterien, Menschenrechtsauflagen, Transparenz und Rechenschaftspflichten kann ich als Organisation, egal in welcher Sportart, da schon meinen Beitrag leisten, damit es bestmöglich in einem gewissen Balance bleibt und der Sport auch weiterhin, ich sage nicht neutrale Plattform, aber eine Sportplattform, wie wir sie eigentlich zu schätzen wissen, in unserer auch westlichen Kultur beibehält.
Und trotzdem, also das ist vielleicht eine andere Größenordnung, aber ich dachte die ganze Zeit, wer benutzt das Wort als erstes? Jetzt bin ich's, das Sommer ist auch gekauft gewesen. Wer glaubt, dass es noch irgendeine WM-Vergabe gibt, bei der kein Geld fließt? Also wir haben das sehr erfolgreich, glaube ich, komplett verdrängt. Es wurde jahrelang nicht so richtig aufgeklärt, aber dass das nicht mit rechten Dingen zuging, ist klar. Und trotzdem reden wir immer wieder vom Sommer und vergessen, dass wir genauso nur mit etwas kleinerem Budget auch versucht haben, Einfluss zu nehmen, wohin das Turnier vergeben wird.
Also die Sportfans sind da, ich verstehe deine Beweggründe, Meria, aber die Sportfans sind da auch sehr opportunistisch. Ne? Letztes Beispiel, Football, Premier League, England, Newcastle United wird gekauft von irgendeinem Fonds aus Saudi-Arabien. Und plötzlich siehst du die grünen saudischen Fahnen in Newcastle. Was machen diese Fahnen in Newcastle? Ne? Also da, und wenn das Erfolg bringt. Und Newcastle wollte endlich mal Geltung haben in dieser Weltliga. Und jetzt wehen da die grünen Fahnen. Könnte man ja auch als völkerverständigungsfördernd ansehen. Aber ich glaube, es geht um was anderes.
Wollen wir den Bogen in die Wirtschaft auch noch schlagen?
Ja, los. Ja, ich bin ernüchtert. Ich habe, ihr seid heute eigentlich eher ernüchtert, ich kämpfe immer noch. Ich für mich ist Sport einfach eine Plattform für Einheit, für Fairness, für positive gesellschaftliche Veränderung. Und ja, ich bin auch nicht naiv genug und höre euch auch genau zu, eure Beispiele, und weiß, es gehört irgendwo zusammen. Die anderen Aspekte, aber Gutes tun und Integrität, Inklusion und Respekt, das sollte für mich mit eins der übergeordneten Hauptmotive von so großen Sportveranstaltungen sein. Und dafür setze ich mich irgendwie immer noch ein und glaube auch, dass da noch viel mehr kommen kann von den Organisationen.
Ja, die Integrität, das bleibt ja so. Also auf der Ebene der Sportvereine in Deutschland sind ganz starke Treiber von Integration. Das sehen wir Gott sei Dank tagtäglich. Und ich komme nochmal zu dem Beispiel der Nationalmannschaft zurück. Da ist eine funktionierende Gemeinschaft als Idealbild entworfen. Und das ärgert Menschen, die die deutsche Gesellschaft spalten wollen. Aber es wird ein bisschen bizarr, wenn plötzlich der Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Süddeutschen stand: Julsi ist jetzt Staatsmann. Also Julsi wird unser Bundestrainer von seiner Lebensgefährtin, ehemalige Bildjournalistin, genannt. Und er heißt Nagelsmann und Julsi ist jetzt Staatsmann. Das war genau der Punkt. Der steht da oben bei einer Pressekonferenz nach dem Ausscheiden bei einem Fußballturnier. Und der DFB-Präsident sitzt in der Mitte und sagt gar nichts. Abgezockter SPD-Politiker, der hat gerade eine Flugzeugaffäre am Bein. Der sagt gar nichts. Der alte, das Maskottchen Rudi Völler mit Fukuhila-Frisur immer noch, wohl kaum noch darstellbar. Rudi Völler sagt ein bisschen was zum Sport und Julian Nagelsmann macht Außenpolitik. Das ist doch schon bizarr. Also das wird ihm auch nicht gerecht. Und da müsste man, in einem guten Unternehmen würde man sagen, also da haben wir jetzt den Mitarbeiter Nagelsmann doch in eine Situation gebracht, da müssen wir doch eher Führung zeigen. Also wir als DFB müssen klare Positionen und Perspektiven entwickeln. Das machen die aber nicht, weil die Angst haben. Weil die Angst haben, zersägt zu werden, und weil die Angst haben, zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Weil, Klaus hat es ja eben nochmal erwähnt, 2006 war eben kein Sommer, sondern da wurde auch geschoben. Und diese Affäre ist immer noch nicht schlussendlich durchgearbeitet.
Was hat der eigentlich gesagt, dass der jetzt zum Staatsmann hochsterilisiert wird?
Er hat gesagt, wir würden in unserer Gesellschaft alles so negativ sehen und wir würden in so einem schönen Land leben und wir sollten das mal positiver hervorheben und wir müssten uns mehr auf Gemeinschaft verlassen können. Das hat er natürlich als Bundestrainer, ist er an der richtigen Stelle, und dann hat er so ein schiefes Beispiel erwähnt, dass er sagte, und wenn man dem Nachbarn beim Heckeschneiden hilft, dann geht es auch schneller und einfacher. Und wenn mein Nachbar mir beim Heckeschneiden hilft, das wäre eine Katastrophe. Also das möchte ich gerne allein machen. Aber solche Beispiele, ne? Und er hat aber, also offensichtlich ist das Nagelsmann wichtig, das zu betonen. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Zusammenhalt. Und wenn du siehst, wie zum Beispiel unser Bundeskanzler im Umfeld der Live-Berichterstattung dieses Viertelfinalspiels gegen Spanien wie eine Maschine wieder nur Statements raushaut, also völlig, völlig empathielos, dann merkt man schon, okay, das macht jetzt der Nagelsmann. Aber das ist ja schon eine ganz, irgendwie ganz schiefe, bizarre Geschichte, dass der Nagelsmann nicht der Bundestrainer ist, sondern irgendwie der Bundespräsident. Und dann hat der Bundestrainer auch noch Bundestränen verdrückt. Also er hat sich auch noch als schwach und von der Situation so überwältigt gezeigt. Und das ist...
Ist das nicht einfach der Einäugige unter den Blinden? Also klar, wer rhetorisch so unbegabt wie unser Bundeskanzler ist und auch wer seine... Guckt dir die Vorgänger an, also... hab schon fast vergessen. Hansi Flick war nur auch kein großer Redner und Jogi Löw ehrlich gesagt auch nicht. Und jetzt kommt der Nagelsmann und kann tatsächlich gerade Sätze sprechen und hat auch was im Kopf. Und schon wird das irgendwie zu so einer Lichtgestalt ernannt. Dabei hat er, wie ich finde, Dinge gesagt, die kann man sagen, ohne dass das jetzt irgendwie sensationell wäre. Aber
das Interessante ist tatsächlich die Lehre. Die Lehre der Führungsperson, also die Lehre von Olaf Scholz und die Lehre des DFB-Präsidenten. Und dann springt halt jemand wie Nagelsmann da rein, den man so ein bisschen vorgeschoben hat. Hat natürlich auch noch einen anderen Hintergrund, wirtschaftlicher Aspekt. Es gibt einen Werbespot von Bitburger. Wir machen keine Reklame für andere Bierfirmen, aber auch nicht für Bitburger. Also Werbespot von Bitburger, wo sagt, der fängt so an, so Leute, wir müssen wieder mal zusammenrücken. Also da ist das total gespielt. Und ich bin total sicher, dass das ist eine Kampagne gegeben hat von Jung, von Matt ist die, glaube ich, gemacht worden. Es hat angefangen mit dem bunten Trikot, was ja unglaublich die Leute aufgewirbelt hat. Ne? Also mit so einem, in Anführungszeichen, so ist es in der Süddeutschen geschrieben worden, mit so einem Schwuchteltrikot, mit so einer Schwuchtelfarbe. Ne? Und es ging weiter mit tatsächlich dem Thema, was ist, wird aus unserem Land, das sagst du in diesem, der Bitburger Werbespot sagt, wir müssen wieder enger zusammenrücken. Ich sitze vorm Fernseher und denke, was ist denn hier los? Ist Werbung? Was passiert? Also es, da, wo wir gerade drüber reden, dass politisch sehr viel passiert, kommt zu dieser WM, wird da abgeworfen, so als Thema, und es führt schon so ein bisschen zu bizarren Erscheinungen, dass man denkt, weswegen denkt jetzt Nagelsmann, er müsste sich als Staatsmann äußern. Woher kommt das, ne?
Ich würde mal gern mit euch zu dem ganzen Thema noch einen kurzen Blick in die Zukunft wagen wollen. Wie schätzt ihr das ein? Wird das Geflecht immer enger? Oder jetzt aus meiner Sicht, meine Meinung kennt er, meine Hoffnung kennt er, aus meiner Perspektive gesprochen, haben wir die Chance, dass wir da schon gewisse Rahmenbedingungen schaffen, um dem Sport weiter eine gewisse Eigenständigkeit und Objektivität, Neutralität zu geben? Oder nehmen wir den irischen... Der Irische war es, glaube ich, Golfprofi. Wo geht die Reise hin? EM 2050. Was hat sich bis dahin verändert?
Also solange die Gelder so fließen, wie sie fließen, glaube ich nicht dran, dass sich an diesen Trends irgendetwas ändert. Also da müsste es schon zu einem Kollaps kommen, aber das wäre ein anderes Thema, dass Menschen feststellen, dass es vielleicht doch noch andere Dinge gibt, für die wir unser Geld ausgeben sollten. Aber das... So lange läuft das, glaube ich, weiter.
Perspektive ist, da ist keine andere Perspektive absehbar im Moment. Also ein deutscher Basketballer, der ist jetzt 22 Jahre alt, der heißt Franz Wagner, die meisten Deutschen kennen ihn gar nicht, hat einen Vertrag in der NBA unterschrieben, in der amerikanischen Basketballliga, über 5 Jahre für 232 Millionen, kann sich aber noch erhöhen über irgendwelche Prämiensysteme auf 270 Millionen. Der hat jetzt schon mehr verdient als Dirk Nowitzki in seinen 15 Jahren. Das zeigt es. Also es ist wirklich nach oben, ist im Moment da kein Ende absehbar.
Ich versuche das mal zusammenzufassen. Das finde ich heute nicht einfach. Aber ich würde mal sagen, trotz der Herausforderungen wie Kommerzialisierung, ja, und politischer Instrumentalisierung kann Sport eine Kraft für Gutes auch sein. Da haben wir viele Beispiele besprochen. Und wenn wir das verteidigen, was den Sport so besonders macht, hoffe ich einfach, dass auch der Sport dazu beitragen kann, eine bessere Zukunft zu gestalten. Es ist halt etwas philosophisch gesehen, aber das ist so mein Wunsch als Sportler. Und ich hoffe, ihr könnt damit auch mit meiner Zusammenfassung heute leben. Oder habt ihr noch was zu ergänzen? Sonst kommen wir zu den Buchtipps, falls ihr denn welche dabei habt. Ich habe heute einen dabei. Klaus sagt schon nein. Wir müssen auch nicht immer einen Buchtipp mit dabei haben. Aber Eike, hast du was? Sonst kann ich auch gern loslegen.
Also ich habe noch ein Buch, was ich im Moment lese.
Okay.
Lese ja gerne philosophische Literatur. Das ist eine sehr abstrakte Geschichte. Vielleicht können wir da aber in den nächsten Wochen noch mal drüber reden. Das ist ein Buch von Rainer Forst, Philosoph aus Frankfurt. Das heißt Normativität und Macht. Also wie funktioniert Kommunikation? Wie entstehen Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft? Großes philosophisches Thema, spannendes Buch.
Ich habe jetzt nichts, was ich als... Na doch, ich hätte einen Lesetipp, aber in eigener Sache. Es ist ein Buch ganz frisch rausgekommen, in dem ich ein Kapitel schreiben durfte. Das Kapitel heißt Management by Future, Zukunftstrends und systemisches Denken als Wegweiser in der Transformation. Und der Herausgeberband selbst heißt Praxisorientiertes Managementwissen. Können wir in die Shownotes packen.
Ich danke euch. Ich habe auch was dabei. Habe ich auch auf Instagram gepostet, weil es mein Herz als Patentante geweckt hat. Es gibt jetzt das erste Wirtschaftsmagazin für Kinder vom Connelsen Verlag. Carlsen Verlag hat auch mit die Feder von dem Team von Brand 1. Und da geht es einfach darum, über Geschichten für Kinder ab 9 Jahre zum Tauschen und Haben, Verhandeln und Überzeugen, Gewinnen und Verlieren und vieles mehr. Und man kann sich natürlich auch darüber unterhalten, warum braucht es jetzt für Kinder ein Wirtschaftsmagazin? Aber wir neigen immer alle dazu, Wirtschaft in Zahlen und Bilanzen auszumachen. Und letzten Endes ist aber Wirtschaft noch viel mehr und ist eine super Ergänzung auch zu dem, wie Wirtschaft in Schulen gespielt wird. Und da kommt es aus meiner Sicht alles in dem Lehrplan noch viel zu wenig zum Tragen. Deswegen empfehle ich heute dieses Wirtschaftsmagazin, weil gibt es nur im Abo und nicht am Kiosk. Enthält übrigens auch keine Anzeigen oder redaktionelle Werbeinhalte. Das finde ich auch sehr gut. Schaut es euch an von Brand 1 und von Carlsen Verlag, das Weil-Magazin. Haben wir noch was? Ich glaube, wir sind durch, oder, für heute?
Yep.
Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Und bevor wir uns jetzt für heute endgültig verabschieden, noch ein wichtiger Hinweis. Wir gehen jetzt auch erstmal bis Anfang September in die Sommerpause und kommen dann energiegeladen mit neuen Ideen und Inhalten zu euch zurück. Tschüss.